Deutschlandfunk Nova 100.
Also ich denke mal, das Erste, was die Leute da in Liverpool von dem Schiff aus Afrika hören, das sind die Tiere auf jeden Fall. Da sind über 100 Papageien an Bord und dann noch Affen, Meerkatzen, Stachelschweine. Das hörst du echt schon von Weitem. Und da bleibt sicher auch der ein oder andere mal kurz stehen im Hafen, glotzt ein bisschen, weil sowas wie ein Papagei damals was unglaublich Exotisches ist. Und deswegen haben die Matrosen diese ganzen Viecher ja auch eingekauft in den afrikanischen Häfen, weil die können die den Leuten zu Hause verkaufen für viel Geld. Und wir sind übrigens im Jahr 1876, im Juni. Und das Ungewöhnlichste an diesem Tag ist aber ein Mann. Das ist der deutsche Arzt Julius Falkenstein. Und als der die Schiffstreppe runterkommt, hat er einen kleinen Affen dabei mit schwarzbraunem Fell. Und ich weiß nicht, ob alle im Hafen es gleich erkannt haben, was für ein Affe das ist. Aber die Nachricht spricht sich dann schnell rum in Liverpool. Das ist der erste Gorilla, der es je von Afrika hierher geschafft hat, nach Europa. Und das stimmt nicht. Es gab schon mal einen Gorilla, der es dahin geschafft hat. Aber der wurde für einen Schimpansen gehalten.
Die ganze ungeheure Stadt war in Aufregung.
Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, was der Julius Falkenstein da schreibt in seinem Reisebericht. Aber da sind schon einige ganz schön ausgerastet wegen diesem Gorilla. Also nicht, wie das heute wäre.
An den Fenstern unseres Hotels wogten schwarze Massen auf und ab, während die besser situierten, darunter die Spitzen der Stadt und die ersten Gelehrten, uns persönlich ihre Aufwartung machten und der greise Darwin brieflich seinen Glückwunsch übermittelte.
Ja, und nun ist es so, der Julius Falkenstein nimmt diesen Affen, quartiert ihn in seinem Hotel mit ein und dann kommen die Stadtverordneten, die Wissenschaftler, die Journalisten alle vorbei, die feiern den Affen, die schauen zu, wie der durch dieses Zimmer turnt und so weiter, die sind begeistert.
Manchmal wirft es sich im offensichtlichen Versuch zu beißen um die Beine von jemandem, was furchteinflößend aussieht und geschickt angestellt wird. Aber nach einem sanften Klaps öffnet es seinen Griff und alles scheint nur ein Spaß dieser Kreatur zu sein.
Und am nächsten Tag, da gehen die mit dem kleinen Gorilla, der heißt Mbungu, in ein Museum. Und der Leiter von der Ausstellung, der zeigt dem kleinen Affen einen ausgestopften Gorilla. Die erwarten sich da wohl irgendwie so eine Reaktion von dem kleinen Affen. Aber der Mbungu, der dreht sich halt um und rennt zu dem Julius Falkenstein, den kennt er, und turnt zwischen dessen Beinen rum, weil das ist seine Familie, nicht dieses ausgestopfte Ding in der Vitrine. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum interessieren die sich so wahnsinnig für einen kleinen Affen und beobachten ihn so genau? Und dazu muss man wissen, dass die Leute damals den Gorilla noch gar nicht so lange kannten. Die wussten gar nicht, dass es den gibt, bis 1847. Da war ein amerikanischer Arzt dann, der ist durch den Dschungel gereist und hat die Art erst entdeckt. Und dann gab es so Berichte von Wissenschaftlern und von Reisenden. Und da wurde so ein Bild gezeichnet vom Gorilla als Bestie, halb Mensch, halb Tier. Und die haben sich schon auch vor diesem Tier gefürchtet. Und dann kommt Charles Darwin, der Naturforscher, und bringt seine Evolutionstheorie raus und sagt, alle existierenden Lebewesen stammen von gemeinsamen Vorfahren ab. Und auf einmal gelten die Gorillas als unsere nahen Verwandten. Und die Leute in Europa denken, ja, okay, sind das jetzt Monster oder sind die uns ähnlich? Und deswegen wollen die unbedingt mal sehen halt. Ja, und dann steht Mbungu vor denen, ja? 80 Zentimeter klein, ein süßes Gorilla-Junge, das genaue Gegenteil von einer Bestie.
Wir wissen heute, dass die Affen Persönlichkeiten ausbilden. Also wie die Menschen, das sind sehr unterschiedlich. Es gibt sozusagen die, die eher vorneweg sind, es gibt die Ängstlichen.
Das da ist der Leipziger Autor und Historiker Mustafa Haikal. Der hat sich mit Menschenaffen beschäftigt, also mit denen, die nach Europa gekommen sind, und auch die Geschichte von Mbungu aufgeschrieben.
Mbungu war ein ängstliches Tier und das ist ja auch vollkommen klar nach seiner Lebensgeschichte. Das ist ja eine traumatische Erfahrung, von der Mutter getrennt zu werden, sich dann in neue Lebensumstände einfügen zu müssen.
Also was dem Mbungu da passiert ist, müssen wir uns ein bisschen vorstellen wie bei Bambi. Da kommen halt Jäger in den Wald und erschießen seine Mutter. Und dann nehmen die den Kleinen mit an die Küste, also so im Südwesten von Afrika, und verkaufen ihn an einen Händler, der da lebt. Und der Händler, der fesselt den kleinen Gorilla an eine große Waage und hält ihn so gefangen. Und das muss der Affe aushalten, bis er so etwa ein Jahr alt ist. Und dann verschenkt ihn der Händler dann weiter an einen deutschen Arzt, weil der ihm geholfen hat. Und dieser Arzt ist der Julius Falkenstein.
Julius Falkenstein hat faktisch die Europäer an dieser Küste behandelt und aus Dankbarkeit hat dieser Portugiese ihm einen kleinen Gorilla geschenkt.
Der Falkenstein, der lebt zusammen mit ein paar anderen deutschen Wissenschaftlern in einer kleinen Siedlung an der Küste. Dazu muss man wissen, die Europäer und Amerikaner, die liefern sich damals so einen richtigen Wettstreit um Afrika, wer die größten Entdeckungen macht. Das ist alles noch vor der Zeit, wo die sich als Kolonialherren aufspielen und den afrikanischen Kontinent untereinander aufteilen. Aber man merkt schon, dass die Forscher den Einheimischen nicht auf Augenhöhe begegnen. Also die Deutschen wollen Afrika von Küste zu Küste durchqueren und die wollen die Einheimischen zwingen, ihnen das Gepäck hinterher zu schleppen. Aber die flüchten lieber und die Sache scheitert. Es bleibt dann also bei kurzen Ausflügen in den Dschungel und der Falkenstein und seine Kollegen schießen Flusspferde, Affen, Vögel und konservieren diese ganzen exotischen Tiere und schicken die in Kisten nach Deutschland. Und nur so einen kleinen Gorilla, den alle so spannend finden, weil er so nah mit uns verwandt ist und man so viel über den wissen möchte, ja, sowas fangen sie nicht. Und deshalb freut sich der Julius Falkenstein halt auch, dass er diesen Mpungu von dem portugiesischen Händler geschenkt bekommt. Aber er hat auch Bedenken, denn der Affe ist ziemlich krank und ziemlich schwach.
Dieser Gorilla war also in so einer schlechten Verfassung, dass er die meiste Zeit seines Tages im Grunde im Halbschlaf verdämmerte. Und es war zu erwarten, dass es innerhalb der nächsten Tage sterben würde.
Und der Julius Falkenstein, der hat halt noch nie einen Menschenaffen behandelt. Er ist zwar Arzt, aber das hat er nie gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Mpungu ihn an ein krankes Kind erinnert hat. Jedenfalls kapiert er, wenn der kleine Gorilla überleben soll, dann muss er dem ganz viel Zuwendung und Zärtlichkeit geben. Also pflegen und füttern ihn die Männer da. Und solange er krank ist, darf der Mpungu sogar bei Julius Falkenstein im Bett schlafen. Und auch als es dem Affen ein bisschen besser geht, steht sein Bettchen, das war so eine mit Decken ausgeschlagene Kiste, in Falkensteins Haus.
Der melancholische Ausdruck dieses in stetes Nachdenken versunkenen schwarzen, runden Kindskopfes lässt den Betrachter befangen zurücktreten. Während die auswärts gebogenen Knie und die ziemlich starken Plattfüße ein unwillkürliches Lächeln hervorrufen.
Und das schreibt der Julius Falkenstein über Mpungu in einem Brief nach Hause. Also das klingt schon so, als ob er den kleinen Gorilla wirklich mag. Und aus diesem Brief geht auch hervor, dass Mpungu den Arzt auch gern mag.
Zu mir nimmt er Zuflucht, wenn ihm etwas Furcht einflößt, was bei seinem schreckhaften Gemüt leicht geschieht. Selbst das Fallen der Regentropfen auf das Dach lassen ihn schreiend auf allen Vieren mit eingeschlagenen Fingern und Zehen zu mir eilen, meine Beine umklammern und emporlangen, um auf den Arm genommen zu werden.
Julius Falkenstein beschreibt auch, dass Mpungu oft gleich, nachdem er morgens aufgestanden ist, zu Falkensteins Bett läuft.
Entweder um mit verschränkten Armen geduldig mein Erwachen abzuwarten oder aber sich am Bett aufrichtend mit den kleinen, zierliche Nägel aufweisenden schwarzen Fingern behutsam am Ärmel zu zupfen, damit ich ihm die Tür zum Futterplatze öffne.
Gemeinsam mit den Forschern sitzt der Affe dann am Tisch, um zu frühstücken. Und gemeinsam mit denen legt er sich auch abends zur Ruhe. Also heute würde man da so ein Tiervideo drehen und ins Netz stellen. Das wird auch gut geklickt werden. Unser Tag mit dem Mpungu. Aber die Wissenschaftler damals teilen ihr Leben aus ganz pragmatischen Gründen mit dem kleinen Gorilla.
Die wollten den Gorilla an den Menschen gewöhnen. Die wollten ihn an die menschliche Nahrung gewöhnen, weil sie ja die Vorstellung hatten, den mit nach Europa zu nehmen. Und das funktionierte nur, wenn der sozusagen eingewöhnt war.
Wenn du heute in den Zoo gehst, da werden die Gorillas auch in Gefangenschaft so artgerecht wie möglich gehalten. Aber Julius Falkenstein und seine Kollegen, die haben überhaupt keine Ahnung davon, was so ein Menschenaffe braucht, was der für Bedürfnisse hat. Und dass unser Leben nicht das Richtige für einen Gorilla ist, auf den Gedanken kommen die offenbar nicht. Stattdessen hofft der Falkenstein halt, dass sich der Gorilla irgendwie an das Leben in der Zivilisation gewöhnen wird. Dabei weiß der, dass der Affe schon in dieser Station in Afrika leidet. Also aus den Berichten von Falkenstein geht hervor, dass Mpungo oft krank ist. Er hat Fieber, Durchfall, sogar eine Lungenentzündung. Und Europa ist dann ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber der Falkenstein weiß auch, wenn er den Affen nach Europa bringt, ist es ein Riesentriumph für die deutschen Afrika-Forscher. Der Mpungo wäre der erste damals bekannte Gorilla, der lebend in Europa ankommt. Alle anderen sind halt auf der Überfahrt immer gestorben.
Die Affen haben ja im Grunde fast alles bekommen, was eben Menschen auch bekamen. Das heißt, sie bekamen Durchfallerkrankungen oder wenn sie auf den Schiffen falsch ernährt wurden, bekamen sie eben auch Skorbut.
Ja, und wir wissen heute, dass sich Menschenaffen beim Menschen anstecken können und dass du dir Krankheiten besonders gut da einfängst, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenleben. Auf Schiffen zum Beispiel, aber auch in großen Städten, wie es die in Europa gibt. Als die deutschen Forscher im Mai 1876 mit Mpungo zusammen Afrika auf einem Schiff verlassen, da beginnt für den kleinen Affen also wirklich eine riskante Reise. Aber am Anfang läuft erstmal alles perfekt und als Julius Falkenstein mit Mpungo in Liverpool die Schiffsbrücke runterkommt, ist es einfach eine Sensation. Schon in England bietet ein Geschäftsmann Julius Falkenstein 6.000 Pfund für den Gorilla. Das ist eine Wahnsinnssumme zu der Zeit. Aber die deutschen Afrika-Forscher, die denken gar nicht dran, den Mpungo zu verkaufen. Der ist schließlich so eine Art lebende Trophäe für die. Also ein Beweis für den Erfolg ihrer Afrika-Mission auch.
Es war schon klar, also diesen Gorilla, den können wir jetzt nicht den Engländern überlassen. Der muss nach Deutschland kommen.
Nach ein paar Tagen in Liverpool steigen die Forscher auf ein Schiff nach Hause und in Hamburg empfangen hunderte Wissenschaftler, Journalisten und Neugierige den Affen in einem Hotel. Und da sind auch Zoodirektoren und die fangen direkt an, um Mpungo zu bieten. Jeder will den kleinen Gorilla haben.
Am Schluss bekommt das Aquarium unter den Linden den Zuschlag.
Genau, und der Direktor des Aquariums, der Otto Hermes, der will den Mpungo halt im Zentrum der Hauptstadt ausstellen. Also die Welt soll ihn anschauen und sagen, schon toll, diese deutschen Afrika-Forscher. Das haben die Franzosen und Briten nicht hingekriegt.
Und der Affe wird für 20.000 Mark an dieses Aquarium verkauft. Das war damals eine gigantische Summe.
20.000 Mark. So viel kostet damals ein kleines Haus in Berlin, ein bisschen weiter draußen. Aber der Otto Hermes, der Direktor vom Aquarium, der glaubt daran, dass der Gorilla das Geld wieder einspielt. Mpungos neues Zuhause, das ist das Aquarium unter den Linden. Das ist ein zweistöckiger Bau, in den so ein Labyrinth aus Grotten und Höhlen hineingebaut ist. Die Besucher gehen da vorbei an künstlichen Wasserfällen, Schwimmbecken und Drahtkäfigen. Und in jeder Anlage leben Tiere aus einer bestimmten Klima- und Vegetationszone. Also zum Beispiel aus dem Mittelmeerraum, aus Afrika. Also eigentlich ganz modern. Und es gibt nicht nur Fische, sondern auch Echsen, Vögel und kleine Säugetiere da im Aquarium. Und der Höhepunkt der Ausstellung soll die Käfiganlage werden mit dem kleinen Gorilla. Der Julius Falkenstein kommt Ende Juni mit dem Mpungo in Berlin am Bahnhof an. Und die Presse ist auch da und berichtet und freut sich, dass der Star in der Stadt angekommen ist.
Der Gorilla in Berlin. Der Gorilla ist endlich da.
Der Mpungo ist wirklich ein Star. In den ersten Wochen im Aquarium, da tritt der Direktor Otto Hermes jeden Abend mit dem Affen an ein Fenster des Gebäudes. Und der Mpungo winkt dann den Menschen, die da draußen auf der Straße stehen, zu. Und die Menschen, die winken zurück. Ein bisschen wie ein König. Der Julius Falkenstein hatte aber schon längst die Hauptstadt verlassen. Der ist Militärarzt und dient jetzt bei einer Garnison in der Provinz. Aber er erinnert sich auch Jahre später noch an seine Zeit mit dem Gorilla.
Das hat ihn schon gerührt. Das ist ja sozusagen ein Teil seines Lebens gewesen. Und wie wir an bestimmte Menschen uns zurückerinnern, so denkt er eben auch an diese Affen zurück. Das ist ein Teil seiner eigenen Biografie. Und ein Teil sozusagen auch seines Vermächtnisses. Er ist jetzt derjenige, der diesen Affen nach Europa gebracht hat. Das ist das, was ihn auszeichnet und weshalb er irgendwo in einem Lexikon steht. Und das ist auf alle Zeit mit ihm verbunden. Und das schafft natürlich eine besondere Beziehung.
Also ich denke, der hat den Affen wirklich gemocht und der Affe auch ihn. Aber ich würde ja jetzt auch nicht zu sentimental werden, weil letztendlich hat er den Gorilla aus Afrika nach Europa verschleppt, um selbst berühmt zu werden. Der Mumpungo ist jetzt halt im Aquarium. Und für den geht das jetzt so weiter, dass er 8 Stunden pro Tag in einem Käfig sitzt und die Menschen unterhält, die da vorbeigehen. Dazu muss er auch gar nicht viel machen. Eigentlich reicht rumsitzen. Weil diese vielen 100 Menschen, die sich da täglich vorbeischieben, die wollen das Wesen hinter den Gitterstäben eigentlich einfach nur mal sehen.
Da strömte das Publikum hin und war verzaubert. Die fanden ihn alle ganz wunderbar.
Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Besucher vielleicht auch diese Berichte von Afrika-Reisenden kennt, über die riesigen, bösartigen Gorillamonster. Aber dieser kleine Affe ist einfach so süß, als dass sich da jemand vor ihm fürchtet.
Das Einzige, wo man sich also im Unklaren war, war die Frage, was würde passieren, wenn dieses Tier größer wird, wenn es zu einem ausgewachsenen Gorilla wird. Und deshalb hat man, wenn der kleine Affe mal auf die Brust schlug oder an den Gitterstäben rüttelte, hat man von Seiten der Wissenschaft beargwöhnt und sich gefragt, was steckt denn in diesem kleinen Gorilla? Ne? Wie wird sich das entwickeln?
Der Mungo steht halt morgens auf, wird zur Arbeit ins Aquarium gebracht, kommt abends heim und legt sich schlafen. Also auch in Berlin führt der Gorilla ein Leben wie die Menschen um ihn herum.
Zum Frühstück erhält er ein paar Wiener, Frankfurter oder Jauersche Würste. Oder ein mit Hamburger Rauchfleisch, Berliner Kuhkäse oder sonst wie belegtes Butterbrot. Dazu trinkt er am liebsten seine kühle Weiße. Ist das Essen vorbei, so will er, wie jeder Mensch, seine Ruhe haben.
Schreibt der Direktor Otto Hermes. In der freien Wildbahn ernähren Gorillas sich von Blättern, Wurzeln, Baumrinde, ab und zu ein paar Früchte. Und ganz selten, wenn sie nichts anderes finden, fressen sie ein paar Würmer, Heuschrecken oder Käfer. Nix Würstchen und Bier. Aber dass das nicht das Richtige für Mpungu ist, darauf kommen die Aquariumsbetreiber überhaupt nicht. Die gehen einfach davon aus, was ihnen selbst schmeckt.
Vielfach wusste man nicht, wie man die richtig ernährt. Und dann hatte das natürlich auch immer so einen spektakulären Wert. Also wenn der Affe da sozusagen eine Menüfolge vorgesetzt bekam von irgendwelchen Speisen, die erlesen waren, dann konnte durchaus davor einer stehen, ein Mensch, und sagen, oh, der hat's aber gut. Das kann man nicht jeden Tag leisten.
Aber die sind auch nicht total doof in Berlin. Die geben Mpungu 2 Wärter, die sich wirklich gut um ihn kümmern, die ihn jeden Tag füttern, waschen und in den Schlaf kuscheln. Und sie geben ihm auch einen Hund und eine Schimpansin als Spielgefährten in den Käfig, damit er sich da nicht so alleine fühlt. Aber was ich mich trotzdem natürlich gefragt habe und auch den Mustafa Haykal ist, kann ein Affe so glücklich sein?
Die Frage ist eher anders. Was braucht ein Menschenaffe, um ein Leben zu führen, das ihm entspricht? Sicherlich keine Forschungsstation, sicherlich keine Überfahrt auf einem Schiff, und sicherlich kein Aquarium unter den Linden.
Letztendlich ist es den Wissenschaftlern halt nicht so wichtig, dass Mpungu wirklich glücklich ist. Dann hätten sie ihn ja auch im Dschungel lassen können. Die tun einfach was dafür, dass er durchhält. Aber dann bekommt Mpungu wieder Durchfall. Und erstmal macht sich niemand Sorgen, weil der Affe hat ja schon ganz andere Sachen überlebt. Aber eines Morgens ist der Gorilla dann auf einmal tot.
Gestorben nach plötzlichem Todesröcheln und lautem Aufschrei.
Und der Otto Hermes ist echt fertig. Mpungu war das Aushängeschild seines Aquariums. Der Gorilla hat das Publikum angezogen. Und das Aquarium, das ist ja ein Aktienbetrieb. Und der Kurs geht jetzt erstmal um 3% runter. Aber eigentlich wusste der Otto Hermes, dass es früher oder später so kommen musste.
Diese Tiere, die man damals nach Europa brachte, das waren totgeweihte Tiere. Es war vollkommen klar, dass die Verluste groß waren und dass die nach kurzer Zeit in Europa starben.
Tod war damals was ganz Normales. Damals starben jedes Jahr mehrere hunderttausend Menschen an Infektionskrankheiten wie der Tuberkulose, allein in Deutschland, weil es einfach kein Gegenmittel gab. Und die Menschenaffen, die da lebten, die waren natürlich auch in großer Gefahr, weil sie sich eben beim Menschen anstecken können.
Es gibt ganz frühe Berichte von einem Orang-Utan aus dem 18. Jahrhundert, der sozusagen in einer Menagerie in Holland gehalten wird und der den Speichel der Besucher mit der Hand aufnimmt und ableckt.
Also wenn man das hört, was der Mustafa Haykal einem da erzählt, welchen Gefahren die Affen ausgesetzt waren in Europa, dann denkt man, eigentlich hat der Mpungu keine Chance. Die Wissenschaftler, die seinen Körper seziert haben, die haben dann auch herausgefunden, dass er an Tuberkulose gestorben ist. Und der Affe ist halt nur 3 Jahre alt geworden.
Deutschlandfunk Nova 100.